Danke für die Einladung überhaupt, heute hier zu sein. Heute findet ja ganz Steiermark rein so ein Predigertausch statt, ein Predigerabend, wie man das auch nennen. Und das ist eine ganz tolle Sache, wenn man ein bisschen lernt, über den Tellerrand hinauszuschauen. Also ich bin heute von Knittelfeld hierher gekommen. In Knittelfeld ist dafür jemand aus Graz bei uns in der Gemeinde. Und so tauschen wir. Der Gerhard ist ja auch in Graz. Also so tauschen wir das ein bisschen herum. Und das hat jetzt nicht nur den Sinn, dass wir einmal andere Stimmen hören, andere Prediger hören, sondern auch, dass wir voneinander, von anderen Gemeinden ein bisschen mehr hören. Wie gesagt, über den Tellerrand hinausschauen. Und ich habe eingangs schon gesagt, ich komme aus Knittelfeld, aus der Gemeinde Knittelfeld, bin dort seit gut 30 Jahren mit meiner Familie. Die Heidi, meine Frau, ist zwar mit runtergekommen, aber wie ihr seht, ist sie momentan nicht da. Es ist so, dass gestern Nacht ihre Mutter, also meine Schwiegermutter natürlich, ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, gleich da drüber. Ja. Und ja, da ist jetzt der Mann Besuch hingefahren und sie wird erst anschließend dann wieder herkommen können. Wir haben in dieser Gemeinde geheiratet. Meine Frau und ich, also nicht hier in dem Gebäude, das war damals noch in der 12. Februarstraße. Und von daher gibt es also sehr, sehr lange, oder lang zurückliegende Verbindungen zur Gemeinde. Unsere Gemeinde Mittelfeld, und jetzt lasse ich euch über euren Tellerrand ein bisschen schauen, unsere Gemeinde Mittelfeld ist, würde ich sagen, ungefähr gleich groß wie eure. Ungefähr auch so eine gute Mischung zwischen Alten, ich glaube, das ist 92 bei uns, und Jungen, zwischen Österreichern und Leuten, die nicht in Österreich auf die Welt gekommen sind. Wir haben sehr große für unsere Verhältnisse, jetzt prozentual gesehen in der Gemeinde, Gruppe von iranischen Leuten bei uns in der Gemeinde, so zwischen 10 und 20, und die kommen sehr, sehr regelmäßig. Das heißt, dass bei einem normalen Gottesdienst sind ca. 30% der Leute, die drin sitzen, Leute, die nicht gut Deutsch kennen. Und das ist eine Herausforderung für uns, weil nicht jeder kann damit sehr gut umgehen. Manche reden einfach so wie einer Strudelbox nicht. Und der ist ja oft steirisch geprägt. Und jemand, der heute aus dem Iran kommt oder aus Afghanistan, der kommt mit steirisch, ja, begrenzt etwas an. Auch mit Deutsch natürlich, aber das, was sie im Deutschkurs lernen, ist halt, ja, langsam zu reden, deutlich zu sprechen. Ich versuch's. Bitte bremst es mir ein, wenn es mir im Laufe der Predigt nicht mehr so gelingen sollte. Wir haben sehr viele Veränderungen in der Gemeinde in der letzten Zeit mitgemacht. Zum einen auch durch diese Gruppe von Iran, die uns ein bisschen in unserem Tod wachgerührt haben. Die gesagt haben, also die einfach gekommen sind und gesagt haben, ja, so wie ihr das immer gemacht habt, jetzt ist es noch viel anders. Und das ist sehr, sehr gut, weil ja, irgendwie schafft man so im Laufe der Zeit einfach ein, wenn man wieder das Gleiche tut und auf gleiche Art und Weise tut. Auch bei mir privat hat sich in der letzten Zeit sehr viel verändert. Ich, einer der Gründe, warum ich reichlich da wohne, ist ja, dass ich in Zielkrieg gearbeitet habe, seit 1986, ja, und vorher dann arbeitslos geworden bin, also vom doch relativ hohen Ross von mir runtergeplumpst und auf die Erde bin, und ja, jetzt seit Anfang März, weil ich schon eine Arbeit habe, ich muss jetzt pendeln nach Graz, also Leben genau in der Südlich von Graz. Und ja, werden wir sehen, wie das weitergeht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Richtige ist, aber es ist zumindest eine Arbeit und ich freue mich darüber. Wie gehen wir mit Veränderungen um? Sind wir mit allen Veränderungen, die passieren, einverstanden? Lassen wir es über uns ergehen, setzen uns in eine Ecke und warten, bis es vorübergeht und dann schauen wir, wie wir uns darauf einstellen können? Streben wir aktiv an, etwas zu verändern? Wollen wir das überhaupt? Das bringt doch eh nichts. Mit dem Echten kannst du eh nichts ausrichten. Können wir wirklich oder können wir nicht an unseren Mitmenschen etwas ändern, an der Gesellschaft vielleicht etwas ändern? Das soll ein bisschen das Thema der Predigt sein. Wenn wir also um uns herum schauen in der Gesellschaft, gibt es schon einiges, was wir veränderungswert oder würdig finden würden. Jetzt ist es etwas, wo man vielleicht die Veränderung, die gerade passiert, bremsen möchte, arbeiten möchte. Nur ein Thema Familie und Ehe, wenn man sieht, was die Gesellschaft alles gerade macht, um an dieser, an der Ehe, an der Familie, an den Wert, den Gott der Familie, Gott der Ehe gegeben hat, was da gemacht wird. Da wäre sehr viel Arbeit, diese Veränderungen aufzuhalten. Oder wenn wir in die Politik schauen. Bei uns in Österreich kann man ja sagen, wir wohnen wirklich in einem gesegneten Land. Bei uns, es geht uns gut, wir haben, unsere Politiker schauen auf uns, auch wenn wir nicht immer einverstanden damit sind, das gebe ich schon zu. Aber wenn man jetzt in der Welt herumschaut, dann gibt es sehr viele Länder, wo es nicht so gut geht. Und Tobias hat vorher auch erzählt von dem Abend in Leoben, wo man über die verfolgten Christen gesprochen hat und uns sehr deutlich gezeigt hat, wie es zugehen kann. Aber nochmals die Frage, können wir was verändern? Ich glaube schon. Eine Frau und ich, die zu den Tag gekommen ist, wir waren am Freitag bei dieser Open Doors Veranstaltung auch und da ist mir ein Satz hängen geblieben. Und zwar ist da einer der verfolgten Christen gefragt worden, was können wir für euch tun? Können wir euch irgendwie helfen? Und er hat gesagt, das Beste, was ihr machen könnt, ist, redet über uns, vergesst uns nicht, aber vor allem betet für uns. Weil das ist das stärkste Werkzeug, das wir haben, die beste Waffe und dafür ist gleich im Kampf gegen die Verfolgung. Wir dürfen voll Vertrauen beten und erwarten, dass Gott dann etwas tut, dass etwas besser wird. Wir können unsere Stimme erheben, wir können unsere Meinung äußern, wir können uns auch Gleichgesinnte, suchen, um auch die Stimme lauter werden zu lassen. In dem Zusammenhang ist es sehr gut, dass wir jetzt in Österreich als Freikirchen organisiert sind, wo wir zusammen auch auftreten können und in der Gesellschaft eine größere Stimme haben. Nicht mehr eine einzelne kleine Gemeinde in Grafenberg oder in Knebelfeldchen oder in Grazien oder in was nicht wo Linz, sondern gemeinsam was. Zur unserer Gesellschaft, zur Entwicklung in der Gesellschaft auch sagen können. Ja, und es ist gut, einen Plan aufzustellen und Plan zu haben. Und so ähnlich wird es auch den Jüngern von Jesus ergangen sein. Sie waren als Nachfolger unterwegs mit ihm und schon einige Jahre mit ihm unterwegs. Und jetzt kommen wir zu dem Text, der eigentlich heute dran ist. Bin gebeten worden, über einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium zu sprechen, Markus Kapitel 10. diverse 32 Gestalten bis 45. Jetzt habe ich mit seinen Jüngern schon 3 Jahre war mit ihnen unterwegs und sie haben sehr, sehr viel auf dieser, in dieser Zeit mit dem Herrn, mit Jesus erlebt. Er hat sie intensiv in der Nachfolge geschult, sie waren ständig mit ihm zusammen und trotzdem hatten sie oft Schwierigkeiten zu verstehen, was will er jetzt eigentlich, was will er sagen. Ich muss keine Entschuldigung für uns, die wir oft nicht verstehen, was in der Bibel steht. Die Jünger, die wirklich eine intensive Bibelschule gemacht haben, haben es auch nicht immer verstanden. Kleiner Trost. Trost hier, reichen Sie nicht. Das hat schon mit der ersten Predigt angefangen, die uns von Jesus überliefert ist, ganz zu Beginn des Markus-Evangeliums im ersten Kapitel heißt es, nachdem Johannes der Täufer gefangen besetzt worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Was meint er damit? Das Volk Israel hat ja schon lange gewartet auf einen Messias, also einen, der im Alten Testament in den Propheten vorhergesagt worden war. Im Jesaja kann man ablesen, Kapitel 53, Kapitel 9 oder in Micha. Dieser Messias würde als König kommen und würde ein neues Reich aufrichten. Das war so die Hoffnung des Volkes und gerade die Geschichte, die jetzt vor der Zeit Jesu, die paar hundert Jahre vorher waren, das Volk eigentlich immer wieder unterdrückt wurden. Aktuell zur Zeit, in der Jesus verwendet war, waren römische Besatzungsmacht und am Anfang das Volk selber eigentlich nichts zu sagen gehabt. Also von daher war die Erwartung, einen König zu kriegen, der jetzt ein neues Friedensreich aufrichten wird, ziemlich klar. Wollen wir aussehen, wir sind wieder Herr in unserem eigenen Land, wir haben wieder was zu sagen, uns wird es wieder gut gehen. In dem nächsten Abschnitt, wie gesagt, Markus 10, Vers 32, ist Jesus gerade mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Jetzt wird sie wirklich was ändern, jetzt sind wir auf dem Marsch nach Jerusalem, auf dem Weg in die Hauptstadt. Dort fährt der König hin, klar, und jetzt wird Jesus soweit sein. Das war so irgendwie die Erwartung der Jünger, das was ihnen im Kopf umgegangen ist. Aber lesen wir das nächste Mal. Markus 10. Zunächst einmal die ersten paar Verse und im zweiten Teil der Rest. Sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen, ich lese noch der neuen Genfer Übersetzung. Unruhe hatte die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgezogen, hatten Angst. Er nahm die 12 noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen werde. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Sport mit ihm haben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Die sogenannte dritte Leidensankündigung heißt eine Überschrift von den Leidensankündigungen, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Das ist die dritte, aber auch die detaillierteste. Schon in Kapitel 8 und in Kapitel 9 werden uns die anderen beiden berichtet. Aber was sagt Jesus hier? Er bringt dort 2 Voraussagen aus dem Alten Testament und verknüpft sie miteinander. Zum einen spricht er vom Menschensohn. Der Menschensohn ist ein Fachausdruck und Anführungszeichen aus dem Propheten Daniel, wo es im 7. Kapitel heißt, Daniel 7, Vers 13, Ich sah in den Nachtgesichten und ich sehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das ist der Messias. Das ist der, auf den Sie warten. Das ist der, der jetzt einmal aufräumen wird mit den Räumen, der jetzt wirklich, ja, der König sein wird. Das zweite, was Jesus hier sagt, ist das Bild, des, oder das zweite Bild, das Jesus hier anspricht, ist das Bild des leidenden Knechtes aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 53 zu Beginn. Das heißt, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Dann geht es noch weiter, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ich habe Jesus schon vorher zweimal seinen Leiden und seinen Tod angekündigt, in Kapitel 8 und Kapitel 9. Und interessant ist, was die Jünger, also wie die Jünger auch damals bereits reagiert haben auf das, was Jesus gesagt hat. Nämlich, sie haben es nicht verstanden. Markus 9, Vers 33, sie kamen nach Kapernaum, zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr euch unterwegs unterhalten? Noch mehr ihnen sein bevorstehendes Leiden und seinen Tod und die Auferstehung angekündigt hat. Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Wieso? Was hat das jetzt mit dem zu tun, was Jesus ihnen gesagt hat? Wollten sie vielleicht die Gruppe neu organisieren, weil der Chef jetzt nicht mehr dabei ist? Jesus hat in der Bibel klar gesagt, er wird sterben und was machen die? Sie streiten, wer der Größte ist. Andererseits hat er aber gesagt, er wird auch wieder auferstehen. Also irgendwie sind sie nicht ganz mit diesen Rollen zurechtgekommen. Wie haben sie reagiert? Wie haben sie bei unserem Recht reagiert? Markus 10, ob wir es 35. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du unsere Bitte erfüllst. Was wollt ihr, fragte Jesus, was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen zu deiner rechten Seite und den anderen zu deiner linken Seite. Ihr wisst nicht, was ihr da bittet. Entgegnete Jesus, könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen darf, das ist Gott, von Gott bestimmt. Die übrigen 10 Jünger hatten im Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher in die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen verspüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ähnliche Situation, Jesus hat seinen Jüngern gerade erklärt, dass er, wenn sie dann in Jerusalem sind, gefangen genommen werden wird, er wird misshandelt werden, er wird gekreuzigt werden, er wird auferstehen. Er hat auch den Heiligen, den Heilsplan Gottes erklärt. Und jetzt kommen da mal die zwei. Jakobus, Johannes, Hörensohn, werden bitte. Und Jesus sagt, das ist eine gefährliche Frage. Erfüll uns bitte eine Bitte. Wie reagiert man darauf? Jesus macht es richtig. Er sagt, was soll ich eigentlich? Was kann ich tun? Und irgendwie, wenn man die beiden Jünger sich so anschaut, dann fragt man sie ja, haben die vorher überhaupt aufgepasst? Haben die zugehört, was Jesus gesagt hat? Wie können die jetzt mit so einer Bitte kommen? Ich möchte gerne zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Also ich frage jetzt die Rechten und zu Linken. Geht es ja uns auch manchmal so, wenn wir in einem Gespräch zuhören, dass wir wollen richtig zuhören? Dass wir, wenn andere redet, schon in Gedanken überlegen, was gemäß für Antwort oder welchen Rat gebe ich ihm? Ihm vielleicht, und da kann man vor, ein Lied davon singen, kann ins Wort fallen und eh schon wissen, was er eigentlich sagen will. Aber in Wirklichkeit gar nicht genau zuhören. So irgendwie kommt die Reaktion von Johannes und Jakobus hier vor. Die haben nicht richtig die Tragweite dessen verstanden, was Jesus ihnen gesagt hat. Obwohl sie zu seinem inneren Vertrauten herstellen, Petrus, Jakobus, Johannes, die drei waren eigentlich immer dabei, wenn Jesus etwas ganz Schwieriges, was Wichtiges zu tun gehabt hat. Die Reaktion von Jesus ist aber sehr interessant. Er sagt einfach, ja, ihr habt auch wirklich keine Ahnung, warum ihr da bittet. Ihr wisst es nicht, was ihr sagt. Nicht mehr. Er sagt nicht, habt ihr mir nicht zugehört? Habt ihr mich nicht verstanden? Sondern er weiß, was sie wollen, und er weiß auch, dass sie das, was sie wollen, eigentlich gar nicht können. Er ist ja nicht böse. Und sie sagen, natürlich, das, was du, das können wir, gar keine Frage. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht dann. Die beiden sind genauso weggelaufen. Wir haben da mit 10 Minuten die Esche gekommen sind und Jesus gefangen genommen haben. Den Kelch zu trinken, von dem Jesus spricht, das ist der Kelch des, auch im Alten Testament der Baum vorkommt, der Kelch des Zorns. Und ist nicht der Kelch, der dann Jesus auch ein bisschen später mit ihnen gemeinsam trinkt, wie sie dann beim letzten Abendmahl zusammensitzen. Der Kelch der Gemeinschaft. Jesus sagt ihnen, ja, ihr habt recht, ihr werdet das wirklich machen. Ihr werdet wirklich diesen Kelch trinken, ihr werdet wirklich dieses Leiden, das ich leide, auch leiden müssen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, der Jakobus ist getötet worden, er ist gesteinigt worden. Und von Johannes wissen wir es nicht genau, er war zumindest im Gefängnis. Also sie haben sehr wohl in ihrem weiteren Leben diesen Kelch getrunken und dieses Leiden auch erlebt, von dem Jesus getrunken hat. Aber links und rechts zu sitzen auf dem Thron, das ist, wie Jesus ihm erklärt, etwas, was er nicht sagen kann, das ist das, was Gott selbst bestimmt. Das steht euch nicht zu, sagt er, dafür kann man sich nicht, in diesem Job kann man sich nicht bewerben, sozusagen. Also, der Kurs und der Hans wollten ja sozusagen, wenn Jesus ein König ist, sie wollten ja rechts und links sitzen, also gewissermaßen, dass die Außenminister und Innenminister in dieser neuen Regierung dann gewissermaßen auch was zu reden zu haben, etwas an der Acht zu sein. Jesus sagt, na, das steht euch nicht zu. Etwas später wird dann Jesus tatsächlich erhöht und es ist jemand rechts und links von ihm Aber die ist nicht Außenminister und Innenminister, sondern zur Apotheke, das wissen wir. Und auf dem Kreuz, auf dem Jesus hängt, steht der König. Der Juden. Aber ich glaube, so haben sie die beiden das nicht vorgestellt. Bei Jesus ist es irgendwie anders. Er dreht das Ganze einfach um. Die anderen Apostel sind auch interessant, wie sie reagieren. Jetzt haben sie da die beiden vorgedrängt. Übrigens, aber der letzte, der Matthäus Evangelium, hat ihnen ihren Namen auch geholfen. Die hat nämlich die Bitte geäußert, nicht? Wenn man das im Vergleich lesen möchte. Die anderen Apostel haben sich zwar geärgert. Jetzt haben sie die beiden da vorgedrängt. Ja. Warum eigentlich? Warum ärgern sie sich? Weil die schneller waren vielleicht? Nur ein Gedanke. Weil sie sich jetzt um diesen Job und Anführungszeichen geworden haben. So wäre es in der Welt. Man muss ja ein bisschen vordrängen, man muss die Ellbogen ein bisschen einsetzen, man muss die anderen überholen. Sonst bleibt es dem Fliegen erreicht. So ist es, wie es in der Welt funktioniert. Nur so kannst du was erreichen. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Er sagt auch zu den Jüngern, der unter euch soll es anders sein. Nicht der an der obersten Stelle sitzt, ist der Wichtigste. Sondern er sagt, wer an euch der Erste sein will, der soll euer Sklave sein, euer Diener sein. Ihr sollt nicht nach den besten Positionen trachten, nicht nach dem maximalen Einfluss. Manch einer will sich vielleicht sagen, ja, wie kann ich für jemanden da sein, von dem ich gar nichts zurückbekomme, von dem ich gar keine Gegenleistung oder Anerkennung vielleicht bekomme. Und wie das möglich ist, sagt Jesus im letzten Vers, in Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus hat als Diener gelebt. Das ist das Thema auf den ganzen Markus-Evangelium. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und die Tatsache, dass er das getan hat gewissermaßen das Fundament dafür gelegt, dass wir auch für andere Diener sein können. Ohne Gegenliebe, ohne Dank dafür einfordern zu müssen oder zu erwarten. Auch wenn nichts zurückkommt. Und auf diese Art und Weise kann die Welt tatsächlich verändert werden. Es kommt wieder zur Veränderung zurück. So kann Veränderung auch nachhaltig passieren. Nicht, indem man jetzt Gleiches mit Gleichem verdient, sondern Gleiches mit etwas völlig anderem beantwortet. Auf die Art kann die Welt nämlich sehen, wie Jesus selbst war, wie er gedient hat und ihn in uns erkennen. Wir sollen anders sein, als die Welt es erwartet. Nicht bloß ein bisschen anders, sondern ganz anders. So wie Jesus selbst auch war.